für mich ist der Rollstuhl heute überhaupt nicht negativ belegt, sondern das ist das Gerät, was mich mobil macht. Ne? Das ist eigentlich was absolut Positives.
Da musste man vielleicht den einen oder anderen nochmal erinnern, dass ja die Paralympics auch noch stattfinden und dass die dann auch wirklich tatsächlich kurz danach stattfinden, nach den Olympischen Spielen.
Dass wirklich der Mensch zu Hause wertschätzt, was Menschen mit einer Beeinträchtigung im Leistungssport, in seiner jeweiligen Sportart einfach vollbringen.
NDR 2 Spezial, das Thema mit Marco Schleicher. Keine Sportler zweiter Klasse. Die Paralympischen Spiele 2024.
Ja, eine Medaille ist Deutschland schon mal sicher bei den Paralympics in Paris. Seit heute läuft der erste Wettkampftag. Und ja, vielleicht haben die Paralympics viele von uns noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber es werden immer mehr, die da mitfiebern. Im NDR 2 Spezial wollen wir heute mal zeigen, dass die Paralympics eben nicht nur der kleine Bruder von Olympia sind. Denn die Athletinnen und Athleten sind alles Menschen mit Behinderung. Und viele haben eine Menge durchgemacht und viel hinter sich. Wie sie da wieder rausgekommen sind und was wir da von ihnen lernen können, das erzählen sie jetzt im Spezial. Und wir sprechen außerdem mit einigen Paralympioniken über ihre persönlichen Geschichten und natürlich auch über den Sport. Außerdem klären wir, warum Menschen mit Behinderung heute auch im Alltag immer noch oft benachteiligt sind. Ich bin Marco Schleicher. 4.400 Athletinnen und Athleten aus 180 Ländern, die sind alle gerade in Paris bei den Paralympics. Ja, die sind gestern gestartet, also quasi als den zweiten Teil der Olympischen Spiele, wo Menschen mit Behinderung mitmachen. Die Paralympioniken, so heißen die Athletinnen und Athleten bei den Paralympics, die haben teilweise auch ziemlich harte Zeiten hinter sich, denn einige von denen sind nicht mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Sie haben sich später schwer verletzt, wurden verletzt oder sind eben krank geworden. Ich habe in den letzten Tagen mit einigen Paralympics-Athletinnen und Athletinnen gesprochen. Sie haben ja ihre sehr persönlichen Geschichten erzählt und eine, die hat mich ganz besonders bewegt. Es ist die Geschichte von Edina Müller. Sie ist 41, kommt aus Hamburg und die startet bei den Paralympics im Kanu. Die ist querschnittsgelähmt, seitdem sie 16 ist, sitzt also seitdem im Rollstuhl.
Ich komme ursprünglich aus dem Volleyball und eigentlich bin ich nur mit Rückenschmerzen zum Arzt gegangen. Die hatte ich aber schon länger. Das hat sich schon so über ein halbes Jahr hingezogen. Auch dann mit so einer anfangenden Taubenstelle am Bein. Also irgendwas war wirklich nicht in Ordnung. Und der hat mich dann nochmal eingerenkt und hat dadurch was in meinem Rückenmark verletzt. Das hat dann runtergeblutet in den Rückenmarkskanal und das Blut konnte dann nirgendwo hin an die Schwellung und das Blut hat dann quasi auf den Nerven gedrückt und ist dann quasi am Ende in einer Querschnittlähmung resultiert.
Boah, da bekommt man echt Gänsehaut. Vor allem kann das echt jedem von uns auch passieren. Ich finde es vor allem krass, wie sachlich sie das erzählt. Ich meine, das ist doch ein riesiger Schock, wenn du mit 16 hörst, okay, du bist jetzt querschnittsgelähmt. Ganz ähnlich war es bei Mareike Miller. Die hat bis vor kurzem noch für den HSV Rollstuhlbasketball gespielt. Und die hat schon ganz früh mit dem Fußgängerbasketball angefangen. Also das, was wir alle unter Basketball kennen. Mareike Miller war 14, hatte ihr erstes Testspiel bei einem Damen-Regionalliga-Team. Und dann ist es passiert.
Da bin ich tatsächlich direkt in dem Spiel in eine ungünstige Situation eingeklemmt, gelangt, wo ich das Knie verdreht habe und dann mit 14 eben einen Kreuzbandriss hatte. Und das war dann leider der Anfang von 3-4 Jahren, wo ich tatsächlich mit 4 Kreuzbandrissen, am Ende 6 Knie-OPs, dann irgendwann, als der Arzt mir sagte, mein Ersatzteillager wird langsam leer, ich sollte es wirklich überdenken, ob ich es nochmal versuche, dann aufgeben musste, zumindest den Basketball laufen zu spielen. Und war dann wirklich sehr froh drum, dass ich auch einen Sportlehrer hatte, der unsere Schulklasse mal Rollstuhlbasketball hat ausprobieren lassen, der sich damit auskannte und insofern ich dann den Weg zu dieser Sportart gefunden habe.
Also das finde ich echt bitter. Da bist du gerade dabei, sportlich Karriere zu machen und dann sowas. Ich habe außerdem mit Kirsten Brun gesprochen, heute unsere offizielle ARD-Expertin bei den Paralympics. Die kommt aus Eutin in Schleswig-Holstein, war jahrelang bei den Paralympics aktiv als Schwimmerin dabei und da mega erfolgreich. Die hat 2004 in Athen 4 Medaillen gewonnen und auch sonst Welt- und Europameisterschaften da Rekorde geholt. Kirsten ist auch querschnittsgelähmt durch einen schweren Motorradunfall in Griechenland Urlaub 1991. Da war sie gerade mal 21 Jahre alt.
Wir waren auf der Insel Kos in Griechenland und haben so nach 12 Tagen Sonne, Strand und Meer irgendwie dann doch nochmal die Insel erkunden wollen und bei Serpentin Backup kriegten wir Gegenverkehr, sind rausgerutscht und da leider 1991 auf der Insel Kos die medizinische Versorgung mau bis völlig überfordert war. Damals hat es ewig gebraucht, bis ich in Deutschland gelandet bin, einen Tag später. Und das war leider für die Verletzung und dann meine Genesung eher von Nachteil. Das heißt also, die Trümmerfraktur des ersten Lendenwirbels hat leider eine Quetschung des Rückenmarks bewirkt und die Quetschung hat einfach zu lange auf die Nerven gedrückt und wir wissen, alle Nerven sind nicht nur sensibel, sondern auch sehr nachtragend, sodass eine inkomplette Querschnittlähmung nachgeblieben ist.
Ja, und so einen Schicksalsschlag, den steckt man nicht einfach so weg. Damit muss man erstmal klarkommen. Und alle diese Paralympioniken, die würden sich ja nicht so nennen können, wenn sie sich eben nicht aus dieser Situation herausgekämpft hätten. Die Trennung vom Partner, die Kündigung im Job oder die Diagnose für eine schlimme Krankheit. Es gibt leider viele Ereignisse im Leben, die einen in eine tiefe Lebenskrise stürzen können. Ja, ganz Ähnliches haben die Paralympioniken erlebt, mit denen ich gesprochen habe. Denn auch in ihrem Leben gab es irgendwann dieses schlimme Ereignis, einen Unfall, eine Verletzung und danach so Aussagen wie, du bist jetzt querschnittsgelähmt oder leider müssen wir dir ein Bein abnehmen. Ja, aber all diese Athletinnen und Athleten, mit denen ich gesprochen habe, die haben sich da wieder rausgekämpft, sonst wären sie nicht da, wo sie heute sind, nämlich sportlich erfolgreich und jetzt am Start bei den Paralympics. Was können wir also von denen lernen? Was hat ihnen geholfen, dass sie aus ihrer Krise wieder rausgekommen sind? Parakanutin und Fahnenträgerin Edina Müller aus Hamburg, die hat mir erzählt, dass sie diese Diagnose Querschnittslähmung erst Jahre später so richtig realisiert hat.
Meine ersten Gedanken, ersten Ziele waren erstmal wieder mobil werden. Ich möchte wieder zurück auf meine Schule. Ich möchte nicht aus diesem Freundeskreis rausgerissen werden. Dann habe ich einen Führerschein gemacht. Das waren immer so Steps, auf die ich so hingearbeitet habe. Und dann, ich würde sagen, so nach 3 Jahren ist das so richtig angekommen. Da habe ich ein ganz großes Tief gehabt, wo ich heute sage, sowas ist absolut wichtig, weil es ist einem ja was passiert. Es ist ja irgendwie eine Tragödie im Leben. Es ist einem ja was verloren gegangen. Das ist ja ein großer Einschnitt, durch den sich das Leben einfach verändert.
Edina hat mir auch erzählt, dass ihr vor allem ihre Mutter und ihre Freunde sehr geholfen haben, wieder aus diesem Tief rauszukommen. Aber auch noch etwas ganz anderes.
Als ich diese Zeit, diese Trauerphase, sage ich mal, durchgemacht hatte und das überwunden hatte, mir angefangen habe, wieder neue Ziele zu setzen. Ich glaube, ab da war es dann gut. Ich habe dann mein Abi gemacht, meine Ziele waren dann zu studieren. Ich habe ja dann auch nachher im Ausland in den USA studiert. Ich glaube, das konnte ich erst machen, nachdem ich diese Phase abgeschlossen hatte. Für mich ist der Rollstuhl heute überhaupt nicht negativ belegt, sondern das ist das Gerät, was mich mobil macht. Das ist eigentlich was absolut Positives. Und ich glaube, so habe ich mich da langsam ran und auch wieder hochgearbeitet.
Bei Kirsten Bruhn, ehemalige Paraschwimmerin, war es besonders krass. Da haben nämlich dieses Tief und diese Krise ganze 11 Jahre lang gedauert. Und bei ihr war es auch die Familie, mit deren Hilfe sie da wieder rausgekommen ist. Aber vor allem waren es da andere Leute, die ihr immer wieder und immer wieder gut zugeredet haben.
Ich dachte mir, ich bin irgendwie so ein Stück Treibholz und das ist eher eine Bewegungstherapie, als dass das ein Sport ist. Bis ich dann von dem einen oder anderen Schwimmkollegen immer mal wieder daraufhin angesprochen wurde, dass ich das doch unter Beweis stellen sollte. Und das habe ich eher 2002 das erste Mal gemacht. Und das war auch das, was mich aus diesem Loch rausgeholt hat. Nichtsdestotrotz ist man selbst sein eigener Motor. Auch wenn noch so viele Motivatoren um einen rum sind, muss man selber funktionieren. Und das ist durch den Sport bei mir passiert. Ich habe eine Parallele zum Leben davor aufbauen können. Ich hatte wieder Spaß. Ich habe meine Leidenschaft überleben können. Und vor allen Dingen habe ich mich selber wetteifern können mit mir selbst.
Also, ich habe jetzt gelernt von den beiden. Krisen dauern bei jedem unterschiedlich lange. Die sind für was gut, nämlich, dass die Krise erstmal im Kopf ankommt. Und erst dann kann sie Motor sein für was Neues. Dann kann man sich Ziele setzen und dann nach und nach auf die hinarbeiten. Und genau da kann eben der Sport eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja, umso krasser, dass sich da manche so aus ihrer Krise winden und eine Leistung abrufen können, dass sie es eben auch zu den Paralympics geschafft haben.
NDR 2 Spezial, das Thema mit Marco Schleicher. Keine Sportler zweiter Klasse. Die Paralympischen Spiele 2024.
4.400 Paralympioniken kämpfen in 22 Sportarten darum, möglichst viele Medaillen abzuräumen. Und obwohl die Paralympics so ein großes Event sind, man sieht es an den Zuschauerzahlen, die Paralympics gucken sich dann doch deutlich weniger Leute an. Das spricht jetzt ein bisschen auch dafür, dass sie eher als der kleine Bruder von Olympia wahrgenommen werden. Darüber habe ich mit Martin Schulz gesprochen. Er ist Paratriathlet. Martin, wie ist denn dein Eindruck? Ist Paris denn noch im Olympia- bzw. jetzt im Paralympics-Fieber?
Ja, ich denke schon. Und ich fand auch, dass es dieses Jahr sehr auffällig war, dass während der Olympischen Spiele auch schon überall die paralympischen Logos hingen, dass da auch kein Unterschied gemacht wurde und natürlich bei der Abschlussfeier bei Olympia dann auch schon direkt darauf hingewiesen wurde, es ist nicht vorbei, es geht übernächste Woche weiter. Und das war schon was ganz Besonderes. Und mit den französischen Athleten, die ich kenne aus dem Triathlon, hat man auch ja das so mitbekommen, dass also speziell in Frankreich schon nochmal die Spiele dem Sport einen Aufwind gegeben haben und dass da auch zwischen Olympisch und Paralympisch kein Unterschied gemacht wurde.
Also du erlebst das wirklich so, ne? Das
ja, auf jeden Fall. Also ich habe es schon einmal erlebt in London. Da war es ähnlich und dort war es, glaube ich, erstmalig so, dass in einem Land da auch keine großen Unterschiede gemacht wurden. Ich glaube auch, dass mittlerweile IOC und IPC da ein bisschen besser zusammen auch arbeiten. Und man hat es auch bei den Olympischen Spielen gesehen, dass am Arc de Triomphe beim Triathlon nur das paralympische Logo zu sehen war. Das fand ich schon sehr, sehr cool.
Das ist jetzt von der Organisation her so. Was glaubst du denn, wie die Menschen da draußen, auch in Deutschland, sehen die das genauso? Sind die mit noch so im Fieber wie bei den Olympischen Spielen jetzt auch noch?
Vielleicht nicht so ganz. Also selbst heute am Flughafen habe ich schon gemerkt, da musste man vielleicht den einen oder anderen nochmal erinnern, dass ja die Paralympics auch noch stattfinden und dass die dann auch wirklich tatsächlich kurz danach stattfinden, nach den Olympischen Spielen. Insgesamt glaube ich aber schon, dass wir da medial auf jeden Fall mehr an Bedeutung gewonnen haben und dass viel mehr Leute auch das mitbekommen. Es wird, glaube ich, ganz viel dafür getan. Man könnte natürlich immer noch mehr machen. Ich bin da, für mich ist das was Riesengroßes und Paralympics konnte ich leider noch nie live am Fernsehen verfolgen.
Danke dir, Martin. Jetzt gibt es ja immer wieder Ideen. Was könnte man denn noch tun, um den Paralympics eben, ja, um die so ein bisschen mehr aus ihrem Schatten rauszuholen? Auch wenn da schon in den letzten Jahren einiges passiert ist. Was ist denn mit dieser Idee? Einfach Paralympics und Olympische Spiele zusammenlegen. Das hat unsere ARD-Paralympics-Expertin Kirsten Brun dazu gesagt.
Theoretisch ist das machbar. Aber in der Praxis wäre das die Hölle. Weil dann ja diese Prozedur dieser Spiele noch mal länger wird. Also wir würden dann wahrscheinlich 4 Wochen am Stück Anspannung halten müssen. Und das ist einfach schier unmöglich. Kein Athlet kann so lange die Anspannung aufrechterhalten. Das ist und auch logistisch. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch Werbeeffekt wäre für uns paralympische Athleten nicht von Vorteil. Weil der Mensch nun mal so geartet ist, dass er sich immer mit dem Besten vergleicht.
Okay, also keine gute Idee, sagst du. Was müsste also dann passieren, damit die Paralympischen Spiele mehr geschätzt werden?
Dazu bräuchten wir schon mal, glaube ich, noch eine differenziertere Struktur für den Sport. Das heißt also, Schulsport muss verpflichtend sein und auch verpflichtend umgesetzt werden. Wir brauchen Gelder für Trainer. Und wir brauchen natürlich die Medien, sprich dich und deine Zunft, die auch die individuellen Highlights, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, nicht nur alle 2 Jahre die Winter- und Sommerparalympics präsentieren in den Fernsehen und Medien, sondern da wirklich immer schön routiniert im Kreislauf bei der Stange sind und das alles den Menschen zu Hause präsentieren, sodass auch die Kinder, die jetzt jung sind, verstehen, es gibt nicht nur den Fußball, sondern es gibt eine ganz, ganz große, bunte Vielzahl an Sportarten.
Also, ihr habt's gehört. Einfach mal links und rechts schauen und vielleicht auch in den Schulen mal sowas im Sportunterricht ausprobieren wie Rollstuhlbasketball. Da können nämlich auch Menschen ohne Behinderung mitspielen. Die Olympischen Spiele in Paris waren quasi sowas wie ein Booster für die Barrierefreiheit und jetzt eben auch für die Paralympics, die gerade dort stattfinden. Die Stadt hat nämlich eine Menge Geld in Aufzüge an der Metro zum Beispiel gesteckt oder auch in automatische Türöffner. Alles, damit Menschen mit Behinderung sich da leichter zurechtfinden und auch weiter gut vorankommen. Jetzt ist es bestimmt jedem von uns auch mal so gegangen, mal beim Einkaufen oder auch beim Bahnfahren. Wir sehen einen Rollstuhlfahrer und man fragt sich, braucht der Hilfe? Und wenn ja, was kann oder was sollte ich tun? Kirsten Brunen sitzt auch im Rollstuhl. Du warst lange bei den Paralympics dabei. Also sag mal, wie willst du von Fremden angesprochen werden?
Wenn ich Hilfe brauche, muss ich um Hilfe bitten.
Also nicht einfach auf Leute zukommen und fragen, brauchen sie Hilfe, sondern...
Genau.
Okay.
Das ist natürlich bei einigen der Knicke, den sie auch in ihrer Prägung und Erziehung mitbekommen haben. Das ist auch alles okay. Aber mittlerweile hat man das Gefühl, dass die das gar nicht anbieten, die Hilfe, weil sie demjenigen, der beeinträchtigt ist, helfen wollen, sondern weil sie für sich das Gefühl haben, sie müssen einmal am Tag was Gutes tun. So, das tun sie mehr für sich als für denjenigen. Man kann eruieren, ist der Mensch wirklich jetzt hilfebedürftig oder nicht? Oder ist er einfach da, weil er selber klarkommt? Auch das kann man mal innerhalb eines 5 bis 10 Sekunden Blicks irgendwie abchecken. Und wenn man denn fragt, dann sollte man auch die Antwort abwarten. Und wenn da ein Ja kommt, nicht gleich zugreifen, sondern auch fragen, wie man helfen kann. Kommt ein Nein, bitte nicht beleidigt sein, sondern sagen, okay, schönen Tag noch und man geht weiter. Wie oft werde ich, wenn ich einkaufen bin, auf dem Parkplatz angesprochen, kann ich helfen? Und das nervt. Also ich fahre ja nicht alleine einkaufen, wenn ich es nicht alleine hinkriege.
Ja, verstehe ich. Also ich hätte das jetzt auch im Verdacht gehabt, dass das nervt. Ich wollte es nochmal hören, wie das ist, weil ich bin nicht in der Situation. Und deshalb, ja, ich kann mir es eigentlich gut vorstellen, ja.
Ja. Oder auch gerade im Rollstuhl, ja, dann stehst du an der Fußgängerampel und es wird grün und es macht auf einmal von hinten einen Ruck und es schiebt dich jemand rüber. Das ist distanzlos, das ist respektlos, das macht man nicht.
Das ist übergriffig.
Und dann guckt dich dann noch an und sagt, ja, habe ich gern gemacht. Und dann frage ich, ja, wofür, für wen? Ich habe mich darum gebeten. So, und dann sind die noch beleidigt. So, und dann muss ich mir noch einen Kopf machen, weil der jetzt einen schlechten Tag hat, weil ich ihn anscheinend beleidigt habe. Also das ist irgendwie verkehrte Welt.
Okay, das finde ich auch echt krass. Das würde ich mich gar nicht trauen, ehrlich gesagt. Aber ich hätte mich jetzt schon dabei ertappt, jemanden anzusprechen. Also ja, gut. Wieder was gelernt. Ich mach's nicht. Aber was können wir denn jetzt alle trotzdem tun, damit Menschen mit Behinderung noch besser am Leben teilnehmen können?
Die Gesellschaft mag Inklusion, Integration und gerade auch in der Politik diskutieren. Aber guck dir mal bitte Mobility Cities an. Guck dir diese ganze Technologie an. Die ist im Grunde genommen nicht für Menschen mit Handicap gemacht. Ich kann heute noch nicht Drive Now machen. Ich kann mir heute noch kein Elektrofahrzeug nehmen, weil diese Autos alle mit Schaltung sind und mit Pedalen, mit Fußpedalen. Es gibt kein Auto, was mit Handgas ist. In Amerika ist das kein Thema. Das ist bei uns einfach nicht möglich. Stattdessen überlegt man sich, wie kann man noch mehr Technologie einbringen und mehr Mobilität hineinbringen, statt dass man mal sich mit dem beschäftigt, was da ist und das für die Teilhabe dann für alle auch zu 100% machbar macht.
Wie schaffen wir das? Wie können wir das? Also was müsste passieren, genau, damit das passiert?
Es müsste sich mehr da reingedacht werden. Nicht immer nur schlau sein und machen, sondern auch mal hinterfragen. Können das jetzt alle auch nutzen? Und was muss man machen, damit alle das nutzen können? Weil ja, Inklusion heißt nicht, dass wir alle auch alles zusammen machen müssen. Ich möchte auch gewisse Dinge exklusiv machen, nur mit Frauen oder nur mit Rollstuhlfahrern oder wie auch immer. Aber es muss ja zumindest machbar und möglich sein. Und das ist definitiv nicht gegeben. Anscheinend wohl auch nicht gewollt. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil, jetzt sage ich diesen blöden Spruch, wir fahren zum Mond oder wir fliegen zum Mond, wir wollen da vielleicht auch irgendwann mal leben, aber dass wir hier auf der Erde erstmal alle klarkommen, das ist irgendwie anscheinend kein Ziel.
Okay, das hört sich so an, als ob wir noch einen ziemlich langen Weg vor uns haben. Und ich weiß jetzt auch, im Alltag nur helfen, wenn wirklich jemand um Hilfe fragt. Wir hier beim Radio beschäftigen uns ja jeden Tag mit ziemlich harten Themen, können mal eben was schnell über die große Politik erzählen, aber jetzt gerade, wenn die Paralympics in Paris laufen, da hört man dann schon mal ein bisschen genauer hin. Wenn man zum Beispiel auf der Straße jemanden sagen hört, Behinderter statt Mensch mit Behinderung. Da merke ich auch selbst noch mal mehr, wie wichtig Sprache ist und wie sensibel wir damit umgehen müssen, weil eben nicht alles, was so gesagt wird, auch echt okay ist. NDR 2 Sportreporter Burkhard Hupe in Paris, geht dir das auch manchmal so?
Ja, man schnappt das schon auf, vor allen Dingen so diese Alltagsgespräche oder wenn meine Kinder nach Hause kommen und dann erzählen sie von Klassengesprächen, wo da auf einmal andere Kinder beleidigt worden sind mit dem Spruch, du bist ja behindert. Und das ist völlig normal immer noch, dass dieser Satz fällt und sie kommen nach Hause und fragen dann tatsächlich nach, was das eigentlich bedeutet. Und dann haben wir jetzt im Vorfeld der Paralympics einfach auch mal ein bisschen so quer geguckt, was es so an Dokumentationen gibt, gerade so in der ARD-Mediathek. Dann kriegt man dann schon ein besseres Gefühl dafür und dann wissen Sie, dass das einfach eine ziemlich gemeine Beleidigung ist und dass man mit diesen Dingen vorsichtig umgehen muss.
Das andere ist ja dann auch, es ist manchmal ja auch wirklich nicht ganz so einfach, den richtigen Ton zu treffen. Wie hast du dich denn auf die Paralympics vorbereitet?
Ja, also Political Correctness ist natürlich auch bei uns ein Thema, dass wir angemessen mit diesem Sport umgehen, angemessen auch in der Sprache. Und natürlich überlegt man sich vorher, dass man so Sätze wie, das sieht doch ein Blinder, das sollte man möglichst nicht in seinem Repertoire haben. Oder wenn es läuft, dann läuft's. Ich stelle mir beispielsweise die Frage, wenn ich jetzt zum Kugelstoßen gehe in der Leichtathletik und da gibt's Kleinwüchsige und da stößt dann meinetwegen ein Deutscher am Ende über 15 Meter, kann ich dann sagen, der wächst über sich hinaus? Ah. Die Frage habe ich für mich noch nicht beantwortet.
Kritisch, ja. Dann lass uns doch nochmal auf das Sportliche gucken. 33 Medaillen haben die Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen geholt. Also wie sieht's denn bei den Paralympics aus? Hat das deutsche Team da vielleicht ein paar mehr Chancen?
Ja, also unterm Strich sind es ja auch mehr als 540 Entscheidungen und die Deutschen sind hier mit einem Team von etwa 144, 143 Athleten am Start und die meisten von denen haben schon eine ganz gute Chance am Ende. Unterm Strich werden die deutschen Athleten hier für ein gutes Ergebnis sorgen.
Und sag mal, es gibt ja bei den Sportarten so ziemlich alles, was es ja auch bei den Olympischen Spielen gibt, aber eben ja ein bisschen anders und auch mit speziellen Hilfsmitteln. Ja. Basketball mit Rollstühlen, ne, das kennen eigentlich ganz viele von uns. Oder zum Beispiel hier die Prothesen beim Radfahren oder beim Laufen. Das sind jetzt alles so spezielle Sonderanfertigung. Welche krassen Hilfsmittel gibt es denn da noch? Was hast denn du so alles gesehen?
Also ich habe heute Nachmittag beispielsweise den Spanier Ricardo Ten Argiles gesehen. Der fuhr das kleine Finale gegen den deutschen Pierre Senska. Und das Besondere an dem Ten Argiles ist, der hat also drei Stümpfe an den Extremitäten und auf seinem Rennrad sind dafür extra so Schafte eingerichtet worden, die starr sind und da gehen quasi diese Stümpfe rein.
Da lehnt er sich rein, ne?
Da legt er sich richtig rein. Er wird da richtig reingestöpselt, um das mal so zu sagen, ganz plastisch zu sagen. Es gibt die Spring- und Sprintprothesen, die ja ganz anders sind als die Alltagsprothesen,
mit diesen Federn,
genau, Schuhen. Mit den Federn, die sind natürlich gar nicht alltagstauglich und die sind auch gar nicht so hochkompliziert, wie sie vielleicht aussehen. Die müssen einfach nur halten und die müssen dem Sportler den Komfort geben und die Sicherheit, die er braucht. Im Wettkampf, im Alltag haben die ganz andere Prothesen oder beispielsweise die Rennrollstühle in der Leichtathletik, wenn die unterwegs sind. Das ist die Formel 1 im Behindertensport. Das ist ein Wahnsinn, was sie für ein Tempo draufkriegen. Das sind natürlich auch alle Spezialanfertigungen. Die Rollstühle, um nochmal auf den Basketball zurückzukommen, da kostet so ein Basketball-Rollstuhl, der kostet ungefähr 10.000 Euro.
Wow. Okay.
Also das ist halt auch wirklich ein Investment, das man da tätigen muss.
Danke dir, Burkhard. Ja, dann würde ich jetzt sagen, wir freuen uns gemeinsam auf die Wettbewerbe und auch auf das Sportliche. Ich nehme auf jeden Fall eins aus dieser Sendung heute mit. So insgesamt ist die Wertschätzung für die Paralympischen Spiele noch nicht ganz in allen Köpfen angekommen. Das empfindet übrigens auch unsere Expertin Kirsten Bruhn so.
Dass wir jetzt schon zur Primetime auch dran sind, das ist ja auch eine Entwicklung. Heißt aber noch lange nicht, dass wir am Ende dessen sind, was wir auch als Anspruch haben und als Zielsetzung. Dass wirklich der Mensch zu Hause wertschätzt, was Menschen mit einer Beeinträchtigung im Leistungssport, in seiner jeweiligen Sportart einfach vollbringen. Diese Wertschätzung ist noch nicht richtig da.
Das war das NDR 2 Spezial. Schönen Abend euch. Ich bin Marco Schleicher.